Cornelia Zetsche begrüßt Sie zur Lesung am Sonntagvormittag.
Jede Reise nach Rumänien ist für mich auch eine Reise in eine andere Zeit, in der ich von meinem eigenen Leben nie wusste, was ist Zufall und was ist inszeniert. Deshalb habe ich jedes Mal in allen öffentlichen Äußerungen die Einsicht in meine Securitate-Akte gefordert, die mir mit wechselnden Gründen stets verweigert wurde. Stattdessen gab es aber jedes Mal Indizien, dass ich schon wieder, also immer noch, beobachtet werde.
Das Dorf, aus dem ich komme, ist ja ein sehr kleines Dorf und es war ein sehr abgeschottetes Dorf. Es gab keine Asphaltstraße. Das war ja immer sehr wichtig, ob es eine Asphaltstraße irgendwohin gibt oder ob es keine gibt. Und wenn die Asphaltstraße nicht vorhanden ist, dann gibt es nur so verrumpelte Dorffeldwege. Und insofern ist diese Bevölkerung auch wenig in die Stadt gekommen und umgekehrt auch aus der Stadt kamen auch wenig Leute dahin. Und da die Leute ja alle auf dem Feld arbeiteten, hatten sie ja auch die meisten keine Ursache, das Dorf zu verlassen. Mein Großvater hat das Dorf einmal verlassen im Ersten Weltkrieg. Mein Vater hat das Dorf verlassen im Zweiten Weltkrieg. Und meine Mutter hat es verlassen, als sie deportiert wurde nach 1945 zur Zwangsarbeit in die damalige Sowjetunion. Die Gelegenheiten, bei denen man das Dorf verließ, waren immer ein Unglück, ein großes Unglück.
Seit fast 30 Jahren erzählt sie die Geschichten von Rumänien und vom Banat, der deutschsprachigen Enklave in Rumänien. Geschichten von Knechtschaft und Diktatur, also ihre eigene Geschichte. In diesem Herbst wurde sie dafür mit Ehrungen reich belohnt. Am 10. Dezember erhält Hertha Müller den Literaturnobelpreis.
Ich habe bisher sowieso nach jedem Buch gedacht, jetzt, das ist das Letzte, ich will es nie wieder. Ich ordne mich nicht anders ein als bisher. Ich habe überhaupt keine Angst oder was. Warum? Ich bin dieselbe Person wie vorher.
Im Sog von Hertha Müllers neuem Ruhm überholten sich die Verlage mit neuen Publikationen. Wir bringen an den nächsten beiden Sonntagen im Umfeld der Stockholmer Ehrung zwei Lesefolgen aus Hertha Müllers neuem Roman Atemschauke, dieser Geschichte eines jungen Rumänen der deutschen Minderheit im sowjetischen Gulag, diesem Schicksal des Dichters Oskar Pastior. Und wir beginnen unsere kleine Hertha Müller-Reihe heute mit einem gerade eben erschienenen Buch. Christina und ihre Attrappe oder was, was nicht, in den Akten der Securitate steht. Eine Mahnung an all diejenigen, die denken, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs vor 20 Jahren, mit dem Sturz der Diktatoren, sei die Welt in Ordnung. Hertha Müller fordert unsere Erinnerung ein. Sie schärft unsere Wahrnehmung. Sie zeigt, wie die Vergangenheit in die Gegenwart greift, nicht nur, aber ganz besonders in Rumänien, wo sie 1953 in Nizkidorf geboren wurde.
Wir hatten kein Haus mit Spitzgiebel. Wir hatten ein Triangelhaus, so hießen die langen Häuser. Wir wohnten an einer Ecke, Hauptstraße und Hintergasse. Es waren vorne am Haus zwei Zimmer. Das waren die zwei Extrazimmer, hießen die, oder Paradezimmer. Das waren Zimmer, dort hat man nicht gewohnt. Also dort waren dann so furnierte Möbel, Perserteppich und das ganze Zubehör, also die Bilder an der Wand, die Familienbilder, dann ein Toilettenspiegel, ein Ehebett, ein Tisch in der Mitte und ein Schrank, in dem die Wäsche lag. Und die Zimmer hat man eigentlich nur betreten, wenn man die Wäsche gewechselt hat. Also da ist man da dran gegangen, hat seine Kleider genommen und in den Zimmern hat man eigentlich nie gewohnt. Auch kein Besuch oder sonst wer. Das war seltsam.
Bis 1987 lebte Hertha Müller in Rumänien, studierte dort, arbeitete als Übersetzerin in einer Maschinenfabrik und sah sich Verhören, Hausdurchsuchungen, Überwachung und Bedrohung durch die Securitate ausgesetzt, seit ihr erstes Buch, Niederungen, zensiert natürlich, erschienen war. Einschüchterung war die Strategie. Angst machen, eine Erziehungsmethode.
Ich habe ja meistens gedacht, alle sind so, ich bin auch nicht anders und es kommt immer darauf an, was man denkt oder wovor man Angst hat, nicht zu zeigen. Und dass das Ganze Leben daraus besteht, dass man seine Angst nicht zeigt. Ich war mir nicht so sicher, dass meine Mutter nicht auch so Angst hat, wenn sie auf dem Feld ist. Dass sie nicht auch meint, dass die Pflanzen sie fressen. Darum fühlte ich mich so unterlegen, weil ich dachte, sie hält das aus, ihr tut das gar nichts. Sie kann das sehr gut verkraften. Sie lässt sich davon nicht schwach machen. Und was bei mir aber der Fall ist, aber vielleicht tut sie auch so nach außen, dass ich gar nicht merke. Sie merkt wahrscheinlich auch nicht. Ich hätte sowas ja niemandem erzählt. Natürlich auch immer mit der Vorsicht, vielleicht bist du ja doch nicht ganz normal. Und was nicht ganz geheuer ist, das sollte man auch nicht sagen. Sonst wird man in ein schiefes Licht gerückt oder die sagen vielleicht, du bist nicht ganz dicht im Kopf. Aber eigentlich habe ich eher gedacht, das machen alle so. Jeder hat so seine Abartigkeiten, aber das darf alles nicht zum Vorschein kommen. Jeder ist damit beschäftigt, dass dieses Geheimnis nicht sichtbar ist an ihm. Dann habe ich oft gedacht, dass ich in der Angst geübt bin, dass ich vielleicht durch die Kindheitsängste eingeübt bin in eine Angst, mit der ich nur weiter leben muss, aus anderen Gründen, aber dass diese Angst mich nicht völlig aus der Bahn wirft oder mich völlig verzweifeln lässt, dass es eine Vorbereitung gab.
Eine der bekanntesten rumänischen Autorinnen, die Grande Dame der rumänischen Lyrik, sagt in einem Interview in der Schweiz, sie wolle ihre Akten nicht einsehen, sondern sich weiterhin vorstellen, sie sei von allen Menschen geliebt worden. Fast 80-jährig hat sie die grausigen Stalin-Jahre, danach die düstere Ceausescu-Zeit erlebt. Mit solch trivialen Aussagen täuscht sie Naivität vor. In Wahrheit aber weiß sie, dass der Verrat überall herumlief, Beziehungen unterwanderte, vor keinem Gefühl Halt machte. Ja, die Liebe war für ihn ein besonderer Fraß. Da sie die größte Nähe zulässt, ermöglicht sie den größten Verrat. Sie vergiftet das Intimste. Im Interview sagt sie, es habe in der Diktatur auch glückliche Momente gegeben. Wer wollte das bestreiten? Bei jedem Menschen hat es sie gegeben, aber nicht dank der Diktatur, sondern trotz der Diktatur. In den privaten Nischen, wo die Schikanen noch nicht eingesickert waren oder sogar gegen die Schikanen, hat es sprunghaftes, eiliges und deshalb überspanntes, ja entfesseltes Glück gegeben. Ganz persönliches, schnelles Glück hat es gegeben in den Lücken der staatlichen Kontrolle. Dieses Glück brauchte so leichte Füße wie der Verrat, weil es ihm davonlaufen oder sogar vorauslaufen musste. Diese Art Glück war oft ein diebisches, ein hinkendes Glück. Man lachte sich müde. Über die Geheimdienstfiguren hat man Witze gerissen, über die Schikanen, drastische, vulgäre Witze. Es war ein Lachen um jeden Preis, angewachsen an die Angst. Eine Art eingeübte Pantomime, die man so bitter nötig hatte, um die Tatsachen auszuhalten. Relativiert so ein Glück die tägliche Menschenverachtung jener Zeit? Wenn man, wie mir die Akteneinsicht heute zeigt, in jedem Zimmer eine Abhörwanze hatte, war auch jede private Nische staatlich registriert. Das Atemholen im Lachen bei sich zu Hause im Zimmer wurde jedes Mal, ohne dass man es ahnte, in der Verfolgungsakte als staatsfeindliche Aktion abgeheftet.